Moin moin und herzlich willkommen zu Das Kingdom, dem deutschen Chiefs-Podcast. Es ist Montag, der 1. April und wir machen mal eine Sendung ein bisschen anders als sonst. Ich freue mich nämlich nicht, dass nicht Marius oder Fabi hier sind, sondern Pia. Pia Schwarz, bist Flag-Football-Nationalspielerin, bist großer Chiefs-Fan und wir reden heute mal ein bisschen über dich, über Flag-Football, was glaube ich ganz spannend ist. Aktuell wird 2028 eine riesige Rolle bei Olympia spielen. Und auch ein bisschen über die Regelveränderungen, was so alles in der NFL gerade passiert ist. Pia, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich, hier zu sein.
Ganz um mal anzufangen, kannst du vielleicht einmal erzählen, was machst du im Football? Wie aktiv bist du? Wie bist du zum Football gekommen?
Also eigentlich gar nicht so lange her. Ich habe leider erst sehr, sehr spät angefangen, Football zu spielen. Ich wusste vorher gar nicht, dass Football existiert, obwohl ich eigentlich so in Düsseldorf aufgewachsen bin. Und wer jetzt sich so ein bisschen auskennt, NFL Europe, Ryan Fire, war ja schon sehr groß. Das ist irgendwie alles an mir vorbeigegangen. Ich bin dann nach dem Abi nach Marburg gezogen. Und da hat es mich dann vom Football hingezogen und dann auch erst zum American Football, bevor ich dann erst später zum
Football gekommen bin. Die Mercenaries, richtig?
Genau, die Mercenaries, ja. Genau, die, das war ein glücklicher Zufall. Die hatten ihr Office genau neben dem Sportamt, wo ich gearbeitet habe. Und dann haben wir immer Season-Tickets bekommen. Und dann, ja, bin ich mal hin, habe mir das mal angeschaut und fand es total cool. Und habe dann da bei den zweiten Herren damals angefangen, Tackle-Football zu spielen. Die haben sich eine neue Mannschaft gegründet, weil halt einfach zu viele in der ersten waren. Und da habe ich halt viele Basics mitgenommen und bin dann, als ich dann wieder zurück in die Heimat gegangen bin, ja, zu einem Frauenteam hier hingegangen und seitdem halt voll dabei.
Aber wie ist das? Darf man bei den Männern einfach mitspielen als Frau? Ist das so rum erlaubt oder ist das, wie ist das am Ende? Weil es ja schon also ein spannendes Thema ist, wo ich glaube, dass viele auch, viele Frauen zweimal überlegen würden, ob sie das machen, weil da ja doch nochmal andere Kräfte und Gewichte irgendwie drin sind, oder?
Ja, definitiv. Also ich habe nie ein Spiel mit denen gespielt. Ich hatte mal ein Scrimmage, aber okay. Mich hat da jetzt keiner getackelt oder so. Ich habe viel Unit-Training damit gemacht, aber ich bin jetzt nicht mit den Herren oder sonst Tackle-Training gegangen. Aber ich muss sagen, die Frederike, die spielt immer noch bei den Marvin Mercenaries. Die trainiert auch mit den Herren. Und die hat ihr erstes Spiel damals gemacht gegen die USA bei der Weltmeisterschaft in Finnland. Und man hat gemerkt.
Also Flag-Football dann oder Tackle-Football?
Tackle-Football dann.
Ah, okay.
Und dann, man hat gemerkt, dass sie mit den Herren trainiert hat. Definitiv. Also diese Härte und einfach, ja, die Bewegung und so war schon, ich fand schon beeindruckend. Also ich glaube, es hat seine Vorteile, aber ich würde jetzt nicht mit denen spielen wollen. Das ist so ein bisschen zu viel.
Welche Position spielst du?
Ich spiele Receiver. Ich war lange auch Running Back im Tackle. Und jetzt im Flag-Football spiele ich Receiver, Center und lerne jetzt DB zu spielen.
Also auf beiden Seiten des Balles dann idealerweise.
Ja. Ja.
Was, also vielleicht mal ganz spannend zu sehen, was ist der Unterschied für dich? Also wie fühlt sich Flag-Football an gegenüber Tackle-Football?
Also der größte Unterschied, ich glaube, das wissen ja fast alle eigentlich, ist ja, Flag ist ja kontaktlos. Ich finde es halt als Receiver am Flag ein bisschen cooler, weil ich glaube, jeder, der auf dem Footballfeld steht und spielt, will Ball haben. Sonst vor allem, wenn du ein Receiver bist. Und ich meine, wenn du dir ein Tackle-Team anguckst, dann hast du ja 11 Leute da, teilweise 4 Receiver auf dem Feld. Klar, wir haben natürlich auch 3-4 Receiver auf dem Feld stehen, aber trotzdem ist das Spiel im Flag nochmal viel schneller. Offense ist einfach viel mehr auf dem Feld und man hat einfach viel mehr Ballkontakte. Also das ist gar nicht vergleichbar zum Tackle. Und Spielfeld ist ja auch ein bisschen kleiner. Ich finde es nochmal agiler, ein bisschen als Tackle, ein bisschen schneller. Also mir macht es mittlerweile mehr Spaß, aber ja, spiele beides im Endeffekt gerne.
Ich glaube, eines deiner ganz großen Highlights war nicht nur ein Flag-Football-Spiel bei irgendeiner WM oder EM, sondern du warst auch dabei, als die NFL in Deutschland war, oder? Bei einem der Spiele. Und warst, glaube ich, vor oder während des Spiels, also in der Halbzeitpause, auf dem Feld. Wie war das? Wie ist das zustande gekommen?
Du warst gerade kurz weg. Meinst du das München-Spiel oder meinst du das andere Spiel?
Sowohl als auch.
Das Frankfurt jetzt. Ja, München war ich leider nicht dabei damals.
Okay.
Das habe ich ja verpasst. Genau, bei den Frankfurt-Spielen. Ich hatte das Glück, ich war sogar bei beiden Spielen. Wir wurden angefragt von halt der NFL über den AVD, über den Verband, ob wir geehrt werden dürfen, wollen, wie auch immer, in einem Quarter, in einer kurzen Pause halt. Wir Damen bei dem Chiefs-Spiel, Chiefs-Dolphins war ja Frankfurt, und die Herren bei dem Colts-Patriots-Spiel. Ja, ich war natürlich ziemlich glücklich, dass ich dann zu dem Chiefs-Spiel durfte, weil ich hatte vorher schon Tickets, aber natürlich nicht für das Chiefs-Spiel. Genau, und dann hatte ich doch noch die Möglichkeit, da hinzugehen und mir das Ganze von nahem anzugucken. Wir standen ja vorher auch schon eine Zeit lang im Tunnel. Da hatten wir das Glück, da haben die auch noch auf der Seite vom Feld gerade gespielt. Ist nochmal was anderes, die quasi direkt vor dir spielen zu sehen, als wenn du oben im Stadion sitzt. Ja, war schon cool auf jeden Fall. Und ja, das Gute, im Endeffekt, man steckt viel Arbeit rein mit natürlich auch im Flag Football Training, alles drum und dran. Aber ja, wenn man dann sowas miterleben darf, dann ja, dafür macht man schon gerne.
Was war dann direkt der Return-Touchdown vor deiner im Tunnel? Oder weil der war ja direkt vor der Halbzeit, also der müsste ja eigentlich direkt da gewesen sein.
Wir waren leider nicht in der Halbzeit unten, wir waren vorm ersten Quarter unten. Vom Ende, genau. Kurz vor Ende des ersten Quarters und dann zwischen den Quarter, während die Seiten gewechselt haben, haben wir dann,
Okay, ne, also das heißt, lief auch noch gut für die Chiefs, war noch nicht spannend, sondern war eigentlich ganz, ganz ordentlich. Du bist auch riesiger Chiefs-Fan. Wie ist das verbunden? Hat das auch mit deinem Spielen zu tun oder wie kommt die Verbindung zu den Chiefs bei dir?
Oh, ich habe ja gesagt, ich bin ja super spät erst zum Football gekommen.
Wie alt bist du jetzt? Wie lange bist du schon im Football aktiv?
Ja, stimmt. Ja, ich bin 29 und nach dem Abi FSJ gemacht. Ich war so 21 oder so, 21.
Mit 21 aber schon acht Jahre im Football dabei.
Ja, jetzt schon irgendwie, es wird irgendwie immer mehr, ja. genau. Irgendwie, ich habe dann angefangen natürlich auch ein bisschen dann, ja, Football einfach zu schauen, halt einfach sonntags, was so im Fernsehen übertragen wurde. Das wurde ja damals noch auf ProSieben, glaube ich, übertragen. Und ich habe von Anfang an Offense gespielt, auch in Marburg. Habe da auch als Receiver angefangen. Und ich fand halt von Anfang an das Play-Design offensiv von den Chiefs einfach total cool. Das hat mich einfach so mitgenommen. Und die waren ja auch lange Zeit offensiv einfach unglaublich gut. Also die waren dieses Jahr auch gut, aber im Vergleich zu den letzten Jahren hat sich das ja schon so geschiftet, dass die Defense ja eher jetzt hier das Herzstück der Chiefs war in diesem Jahr und nicht mehr die Offense. Und ja, aber damals war das für mich einfach,
Aber so ein bisschen, also die Erklärung, was interessant ist, ist wahrscheinlich die West Coast Offense mit dann nochmal diesem Element der Tiefe durch Tyreek Hill und ein paar andere noch, die Marcus Robinson und Co., die alle unfassbar schnell waren, Mecole Hardman auch später. Das haben wir ganz oft, glaube ich, auch schon in der letzten Offseason besprochen, diese West Coast Offense, die sehr davon lebt, dass du vorgescriptete Läufe hast und jeder eigentlich ganz genau weiß, wo er wann sein muss und du den Ball über kurze Distanz meistens wirfst, damit du Sicherheit hast, damit nicht viel kaputt geht und du damit irgendwie dich übers Spiel arbeitest und dazu eben diese Tiefe, wenn ein Tyreek Hill frei war, dann der Ball tief geht, weil es relativ sicher ist und er die Separation hat. Ja. Und das sozusagen als Mischung, als Offense, glaube ich, macht Andy Reid und diese sehr, sehr typische Andy Reid West Coast Offense aus, oder?
Ja, total. Das hat ja auch immer Spaß gemacht. Also ich muss auch sagen, ich habe immer noch ein Jersey von Tyreek Hill im Schrank hängen. Das war auch hart damals. Ich glaube auch, ganz ehrlich, dass es irgendwo schon ein Verlust war.
Definitiv.
Die spielen immer noch guten Football, aber Tyreek Hill ist schon ein Gamechanger. Also mir sieht das auch bei den Dolphins, also wie viele Yards er auch dieses Jahr gemacht hat. Das ist echt unglaublich. Und ja, es wäre cool, wenn vielleicht wieder so jemand reinkommt und ja, das so ein bisschen quasi so in seine Fußstapfen treten kann, ne? Dass man wieder so einen Deep Threat auch irgendwie gewinnen kann.
Ja, ich glaube, mit Marquise Brown hast du schon Deep Threat erstmal. Ich glaube, es wird im nächsten Jahr ganz andere Offense sein. Aber klar, also du tendierst ein bisschen Richtung Xavier Worthy im Draft, der von den Texas Longhorns kommt, den Schnelligkeitsrekord auf die 40 Yards geknackt hat mit 4,21. Der wäre schon andere Waffe in dem Team, ohne Frage. Für dich spielt ihr denn ähnlich oder wie sieht bei euch sozusagen eine Offense aus? Ist das vergleichbar mit den Chiefs?
Nee. Also wir sagen immer so, wir spielen so ein bisschen Mexiko-Style, weil die Damen der Nationalmannschaft im Flag Football-Bereich aus Mexiko, die spielen immer so gefühlt mit 2, 3 QBs, einfach weil jeder bei denen werfen kann. Und wir spielen mittlerweile auch eigentlich standardmäßig mit 2 Quarterbacks. Einfach weil, wenn man einen Rückpass hat, dann werden diese 7 Sekunden aufgehoben, in der man eigentlich den Ball werfen muss. Und ich meine, weißt du selber, keine Defense kann 7, 8, 9, 10 Sekunden lang eine Coverage ordentlich aufrechterhalten. Also ja. Wenn man das gut spielt und die Receiver hinten schön scramblen, dann wird.
Aber also um es vielleicht einmal zu erklären, Flag Football, ich weiß, dass die Regeln immer so unterschiedlich sind. Ich glaube, ich kenne ja. eher die deutschen Regeln dann so ein bisschen. Ist es eben so, dass du prinzipiell ja keine O-Line hast. Das heißt, im Prinzip ist der Quarterback ganz alleine stehend. Aber es gibt eben Blitz, aber erst nach ein paar Sekunden. Also ich weiß nicht, wie viel sind es, 7 Sekunden oder wie lange dauert es, bis du blitzen darfst?
Kommt auf, also man darf sofort blitzen. Man muss halt 7 Yards wegstehen von einer Scrimmage. Also je schneller und größer der Blitzer ist, desto besser für die Defense. Und genau, wenn man natürlich dann einen zweiten Quarterback hinten reinschickt, muss man nicht in den paar Sekunden werfen, weil der Blitzer wird auch in 30 Sekunden da sein, sondern kann sich halt mehr Zeit erkaufen.
Indem du Laterals werfen kannst und also Laterals zur Seite nach hinten werfen, damit du das im Flag Football auch einen Pass nach vorne, aber du kannst eben durch Pässe nach hinten dann dir Zeit kaufen und gucken, dass du dann siehst, dass jemand Freude hat. Nee, spannend. Das heißt, es ist am Ende eher so eine schon verspieltere Offense, wo man versucht mit Tricks dann Möglichkeiten zu bekommen, frei zu werden.
Ja, also klar, wir haben schon unsere Plays und unsere Reads, aber gegen sehr, sehr viele Teams klappt das einfach sehr gut, weil die Defenses das einfach nicht gewöhnt sind und das nicht so gut verteidigen können. Aber ich muss auch sagen, unsere Defense wird immer besser dagegen.
Okay, weil sie im Training die ganze Zeit üben.
Genau, die schicken dann halt direkt einen zweiten Blitzer quasi hinterher. So wird es natürlich schwieriger, aber genau, gegen viele klappt es halt immer noch sehr, sehr gut so und ich glaube, das ist so unser Main-Konzept, woran wir auch festhalten und dann müssen wir uns halt einen Plan B überlegen, wenn es mal nicht funktioniert, aber das machen die Coaches schon.
Aber das klingt so ein bisschen mehr nach Scramblen und dann wirklich interessanten, sehr spontanen Plays, die dann rauskommen. Also ein bisschen in dem Moment, in dem Patrick Mahomes die Pocket verlässt, so spielt ihr durchgängig.
Ist manchmal, ja, ist manchmal sehr, sehr mühsam, würde ich sagen, als Receiver, wenn man so wie verrückt hin und her rennt, weil man immer sieht, dass die weiter hinten Laterals werfen. Da denkt man sich auch so, wirft mal zu uns.
Immer weiter weg, immer schwieriger. Total interessant. Aber das ist das auch das, was dich fasziniert? Also du hast gesagt, die Offense hat dich interessiert. War es dann wirklich ein Tyreek Hill, weil du selbst Receiver gespielt hast? Oder ist es auch immer Holmes, der, also ich weiß von Mona Stevens, eurem sozusagen, ich weiß nicht, ob die Kapitän ist, aber Quarterback, die ist ja gar nicht so doll Chiefs-Fan, sondern die ist Patrick Mahomes-Fan, weil sie sehr fasziniert von denen ist, weil sie auch selbst Quarterback spielt. Ist es bei dir auch so, dass du dann eher Wide Receiver spannend findest?
Definitiv. Und ich bin auch so jemand, ich gucke mir ganz, ganz viele verschiedene Spieler aus der Liga an. Gucken wir auch mal YouTube-Videos von denen an, wie die sich bewegen, so wer ähnelt einem, was kann man sich mitnehmen und so. Ich bin auch dann ganz oft so Spielerfan. Also ja klar, ich habe so mein Team und ich muss auch sagen, klar hat mich das auch beeinflusst, dass damals Patrick Mahomes in die Liga gekommen ist. Der hat natürlich auch die Offense zu dem gemacht, was sie jetzt vielleicht auch so ein bisschen ist. Also man braucht natürlich auch den passenden Quarterback und generell die passenden Spieler dazu. Aber ja, genau. Also ich habe zum Beispiel auch kein Mahomes-Jersey zu Hause. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe mein Tyreek Hill-Jersey leider noch zu Hause.
Aber noch keinen neuen Wide Receiver gefunden. Nee, kein Juju zwischenzeitlich.
Nee, ich war so, ich warte noch auf den richtigen. Ja, also ich dachte mir halt, also ich fand Juju immer cool bei den Steelers. Aber ich fand ihn bei den Chiefs gar nicht so stark. Ich finde, der hat sehr, sehr stark angefangen in seinen Rookie-Jahren, aber irgendwie hat das auch sehr stark nachgelassen, als das Ganze mit seinem TikTok und so losging.
Ich hätte eher gesagt, es sind seine Knie, aber meinetwegen das TikTok. Also, er hat ja unfassbare Knieprobleme auch bei den Chiefs schon gehabt und da wurde lange gesund gespritzt für die einzelnen Spiele, aber hatte eben, glaube ich, sichere Hände und das war unfassbar wichtig, in dem der, ich weiß, wie viele Yards er am Ende geholt hat, aber er war ja immer so ein bisschen die, wenn sogar Travis Kelce gedoppelt wird, die letzte Option in dem im Super Bowl-Jahr. Also, ich glaube, da.
Ja, ist ja auch ein großer Receiver. Also ist eine gute Anspielstation. Ne? Ich finde, das hatten die Chiefs auch lange nicht. Irgendwie so wirklich große, massive Receiver.
Ja,
ich finde,
Travis Kelce, also.
Ja, ist halt einer. Ist halt ein Thailand auch. Ne? Also,
genau.
Also klar, der ist für einen Thailand ist der auch shifty, aber ist halt kein Receiver. Und
ohne Frage.
Ich glaube, sowas kann auch immer nochmal auf jeden Fall sehr, sehr viel helfen, wenn man nochmal irgendwie so ein anderen Typ Receiver einfach noch mit dabei hat für bestimmte Plays und so. Aber die machen das schon. Also sieht man ja in den letzten Jahren, dass die da sehr erfolgreich unterwegs sind.
Definitiv. Ich glaube aber auch, dass am Ende es ganz spannend wird, wie sich das verändert. Ich glaube, sie werden, wenn sie jetzt das dritte Mal in Folge gewinnen wollen, werden sie es nicht gewinnen, wenn sie so weitermachen und sagen, hey, Defense noch stärker und wir kriegen das schon irgendwie hin. Sondern ich glaube, das wird das Jahr der zurück in die super starke Offense und zu gucken, wie man da deutlich besser wird.
Ja, auch auf jeden Fall was gemacht werden. Also es war ja schon jetzt in diesem Jahr ein bisschen schwierig, würde ich mal sagen, während der Season im Playoffs ja, also im Playoffs konnten wir alle fangen, ne?
Na, ich glaube, was man immer unterschätzt, ist, dass wir kommen jedes Mal in die Playoffs und wir können uns darauf vorbereiten. Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen den Chiefs zu wahrscheinlich allen anderen Teams, die sie in den Playoffs gespielt haben, dass sie einfach ganz viel zurückgelassen haben, wussten, okay, wenn der Moment dann kommt, dann haben wir noch, keine Ahnung, 10, 15 Plays, die wir noch nie gezeigt haben, die völlig anders sind, die ganz, ganz anders gespielt werden, die wir einfach die gesamte Saison nicht benutzt haben, weil wir wussten, wir kommen schon irgendwie mit unseren Basis-Plays, kommen wir schon irgendwie durch. Und ich glaube, das ist das, was wir alle irgendwie unterschätzen, dass Andy Reid, Matt Nagy und wer da immer mit rumläuft, einfach noch ganz viel in der Hinterhand haben, was wir gar nicht sehen oder was wir gar nicht erfahren.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, dass die Spieler da selber nochmal irgendwie auf jeden Fall nochmal eine Schippe draufgelegt haben. Also manche Spiele, da saß ich hier zu Hause und dachte mir so, was macht ihr da? Also
so gegen die Raiders und, und so ein paar andere, ohne Frage. Packers war auch ganz grauenhaft, das stimmt schon. Und Broncos, also diese Siegesserie gegen die Broncos, die zu Ende ging, letztes Jahr war einfach auch, also bitter, aber also, am Ende ist es mir egal, wenn wir den Super Bowl gewinnen, aber das war nicht notwendig. Jetzt hast du gesagt, du spielst auch Defense. Wenn man jetzt Richtung Chiefs guckt, hast du auch da ein Vorbild? Guckst du dir da auch die Spiele ab und hast gerade im letzten Jahr dir irgendwas abgegucken können?
Also ich muss sagen, ich war immer so 100% Offense. Und ich habe mich dann immer auch irgendwann jetzt in letzter Zeit, also wenn man jetzt, ich gucke irgendwie mittlerweile ein bisschen bewusster die Spiele, dann so erwischt, dass ich dann auch gar nicht auf die Defense gucke, sondern wieder auf die andere Offense dann, wenn die spielen. Das versucht man dann ja natürlich irgendwann so ein bisschen abzustellen, weil, wie du sagst, man kann halt auch was lernen. Ich fand Nick Bolton letztes Jahr schon ziemlich stark. Ich finde, der ist einfach solide, total durch und durch jedes Spiel. Linebacker ist jetzt nicht so meins. McDuffie.
Obwohl das ganz bei den Chiefs stark. Ja auch, also ich finde, das ist so vermischt. Ja klar, sind da die drei Linebacker, aber du hast ja so unterschiedliche Rollen in den einzelnen Positionsgruppen. Ja. Also was siehst du, dass McDuffie jetzt kommt oder mit Snead, wie viel die auch dann am Ende einen Pass-Rush gemacht haben oder wie viel da auch Nickel gespielt wird und plötzlich spielt der Safety eine ganz andere Rolle. Ist das vergleichbar zu euch? Seid ihr auch oder seid ihr wirklich eher positionstreu dann gespielt wird? Lernt man sowas aus solchen NFL-Teams in der Defense was? Gerade wenn so Chaos, also sieht ja nach Chaos aus, spielen, wie Spagnuolo macht.
Ja, also ich fände es cool, wenn wir mal einen Corner oder Safety Blitz bringen würden. Im Flag kannst du, also funktioniert das nicht. Es geht einfach nicht. Tackle, also jetzt in meinem Heimteam, klar wird das irgendwo möglich, aber ich glaube, wir sind zu langsam dafür, um das jetzt einfach mal so zu sagen. Also die haben ja schon eine echt hohe Geschwindigkeit und die sind halt schnell da. Aber bis wir, je nachdem von wo wir kommen, als Corner oder Safety da runterblitzen, ist das Play schon längst vorbei, glaube ich, bis wir angekommen sind.
Okay, spannend.
Deswegen, auch wenn man sich so ransneakt und so.
Na, es lebt ja so ein bisschen von der unterschiedlichen Athletik eines Linemen und eines Cornerbacks, wo man wirklich einfach eine ganz andere Geschwindigkeit, ganz andere, viel kleinere Lücken irgendwie ausnutzen kann. Ist ein Trent McDuffie für dich dann so ein Vorbild als Cornerback? Oder?
Ich habe ihn jetzt noch gar nicht so gesehen als Vorbild. Aber ich habe mir jetzt schon so in letzter Zeit so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, weil Sneak ist ja jetzt leider weg. Das ist tough. Ich glaube, das wird auf jeden Fall jetzt eine Umstellung auch für ihn. Ich glaube, er wird da eine andere Rolle schlüpfen müssen auch irgendwo. Vor allem, was er gezeigt hat im Endeffekt, hat er eine starke Saison gespielt. Aber es sind auf jeden Fall so Schlüsselspieler, die ich mir jetzt auch kommende Saison einfach mehr angucken werde, um halt da was mitzunehmen.
Ja, ich glaube, dass Trent McDuffie jetzt eben sehr viel mehr im Slot dann so ein Shutdown-Corner war. Ich glaube, der wird weit, weit mehr auch gegen die Ex-Receiver spielen müssen, die natürlich, und er ist ja so ein bisschen undersized, dick zu klein für seine Position normalerweise, dafür unfassbar wendig, unfassbar smart. Ich glaube, dass das Thema wird sein, geht er dann wirklich mit? Ist er der Shutdown-Corner, der ja Snead bis letztes Jahr auch nicht war, muss man ja ganz klar sagen. Der hat ja vor der Saison irgendwie zu Spagnuolo gesagt, lass mich da spielen, ich kann das und ich mache das. Ich bin super gespannt mit Jamari Connor, also du hast ja Watson und Williams, die irgendwie auch den nächsten Schritt machen können und sollten und auch unglaubliche Rollen gemappt haben. Shamari Connor aber total interessant, weil der eigentlich so ein bisschen wie Snead auch aus dem College eher von Safety kommt, jetzt so ein bisschen in so eine variable Nickel-Corner-Rolle reingerutscht ist zeitweise. Und ich glaube, der könnte auch noch den Schritt zum Cornerback machen. Und ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Auf der anderen Seite gibt es da ja auch noch ein paar Free Agents, die nochmal ganz, ganz interessant sind. Ich glaube, Xavier Howard kommt aus Kansas und hätte, glaube ich, Interesse, da zu spielen. Mal gucken, was da noch passiert.
Ja, ich glaube auch. Also ich glaube auch, dass die vielleicht im Draft sogar nochmal ein DB oder so holen werden. Ja, wird sich zeigen, was die machen, aber ich glaube eh bei der ganzen Defense, wie du es eben auch gesagt hast, ja, man muss irgendwo flexibel sein. Ich glaube, wenn man da Defense spielt. Und ich meine, du musst eh flexibel sein in der NFL. Also es kann sich immer mal jemand verletzen und dann wird man wahrscheinlich eh ein bisschen was verschoben oder so. Genau. Aber ich glaube, die sind alle auf dem Level, dass die das können.
Spannend. Wie verfolgst du die Chiefs? Wie tief bist du drin? Also ist es jedes Spiel gucken? Das klang eben fast schon, als würdest du irgendwie noch Film-Sessions machen und dir einzelne Sachen nochmal angucken. Wie weit bist du drin als Chiefs-Fan sozusagen involviert?
Ich gucke mir eigentlich jedes Spiel an. Also so. Also ich bin jetzt nicht noch hinterher da drin und gucke mir nochmal einzelne Plays oder so an. Ich gucke mir die Spiele an, wenn die übertragen werden. Wenn nicht, gucke ich mir den nächsten Tag einfach in dieser 40-Version an, 40-Minute-Version. Genau, und verfolge halt, was so auf Social Media und so abgeht. Aber ich muss jetzt auch sagen, ich bin jetzt nicht so drin, dass ich jetzt sagen würde, okay, jetzt die brauchen im Draft die und die Players und gucken nach den Positionen und dass ich jetzt.
Also nicht so Nerd wie ich.
Ja. Genau.
Gar kein Problem.
Das ist einfach, dafür habe ich auch keine Zeit. Also sage ich jetzt ehrlich. Also dafür bin ich noch selber einfach zu viel Spieler. Und möchte da besser werden und viel trainieren und so. Wenn ich jetzt über meine Trainingszeit da reinstecken würde, dann würde unser Gespräch vielleicht nächstes Jahr nochmal ein bisschen anders aussehen.
Nee. Ich glaube, gerade als Athlet ist es total spannend zu sehen, was da passiert. Ich hatte mich mal mit Max von Garnier relativ lange unterhalten darüber, dass er ganz klar sagt, ich werde nie Football so verstehen, wie es ein Spieler machen kann, weil da einfach so viel passiert an der Line, wie man Plays sieht, wie man erkennt, was jemand anderes macht, was einfach nur möglich ist, wenn man selbst gespielt hat. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Grenze, die jeder von uns hat, der eigentlich nie so richtig gespielt hat, beziehungsweise das nur sieht, dass es bestimmte Themen gibt, die man einfach nicht erkennt. Also das ist, glaube ich, insgesamt unfassbar interessant, dann das mitzubekommen, was da noch so nebenbei passiert oder worauf das dann vielleicht auch sogar ankommt. Ich meine, am Ende spielst du ja auf einem Niveau, Nationalmannschaft Deutschlands bei WM, bei EM zu vertreten, wo, glaube ich, dann schon nochmal ein anderes Thema reinkommt. Was ich, glaube ich, um ein bisschen das Thema nochmal zu shiften, interessant finde, dass Flag Football ja eben 2028 olympisch wird. Ich glaube, wahrscheinlich auch dein Ziel, da in irgendeiner Form eine Chance haben mitzumachen. Wie schätzt du Flag Football gerade ein? Wo läuft das hin? Wie sieht das aus?
Also ich glaube, alle, die NFL auch verfolgen, kriegen gerade mit, wie stark es wächst, auch international. Ich meine, die NFL investiert extrem viel da rein. Also der Pro Bowl ist jetzt nicht umsonst ein Flag Bowl quasi geworden. Die Aufmerksamkeit ist einfach riesig. Und ich finde es nur gut. Also es tut uns nur gut, ist perfekt für den Sport. Ich habe das jetzt ein bisschen mitbekommen bei unseren Tryouts, auch vor allem bei den Herren. Für die Nationalmannschaft und Flag Football waren extrem viele Athleten. Da waren sogar Athleten aus den USA, die halt dort am College sind, ne, dann deutschen Vater oder Mutter haben und dann sich gesagt haben, ich habe hier vom Flag Football gehört, dass es in Deutschland groß ist. Ich gehe da mal zum Tryout und ich glaube, das zeigt schon vieles.
Wie ist das für dich als jemand, der jetzt seit Jahren Flag Football spielt? Ich hatte nur gesehen, dass die Elena Frommann auch da war, die bei der PR macht, bei der ELF, die, glaube ich, nur Leichtathletin war, wo ich dachte, okay, was, also find das schon crazy. Ich meine, in den USA bei den Männern wird das, glaube ich, noch anders sein. Aber ich fand es teilweise fast frech, dass auch Medien wie RAN oder Sport.de oder so gesagt haben, hey, wie würde denn das Flag-Team, ist ja nur die Männer, da habt ihr Frauen, glaube ich, einen kleinen Vorteil, weil es eben die Profiliga in der Art und Weise oder nicht so viele Profis aus dem Tackle-Football gibt, die dann irgendwie kommen. So wird das Team aussehen und da ist dann Jacob Johnson und keine Ahnung was zu sehen. Wie ist da aktuell der Status? Wie siehst du das und was entwickelt sich da?
Also diesen Post, den du gerade ansprichst, ich habe den auch gesehen. Ich habe es auch gerepostet. So, ja, ist halt völliger Bullshit im Endeffekt, wenn ich das einfach mal so sage. Ja, ich glaube, jeder, der im Flag Football unterwegs ist, weiß das auch.
Aber wenn Amon Ra St. Brown sagt, er spielt für die deutsche Nationalmannschaft Flag Football, da wird es keinen Spieler geben in Deutschland, der in der Art und Weise damit mithalten kann, weil der so ein Elite-Athlet ist und am Ende muss er bei Flag Football das Gleiche machen, was er in seinem normalen Sport macht. Er hat keinen Helm und keine Polster auf, aber ansonsten macht er genau das Gleiche. Also das wäre ja schon eine Konkurrenz. Ja. Keine Ahnung, ob Amon Ra das macht. Ich könnte es mir sogar vorstellen, ehrlicherweise. Aber das ist ja schon irgendwie eine merkwürdige Situation, wo so ein Sport dann so ein bisschen überrannt wird, vielleicht von Athleten, die bisher gar nichts damit zu tun hatten.
Aber ich sehe das positiv. Also klar, so ein Amon Ra von Brown, wenn er kommt, dann hat er einen Spot, meiner Meinung nach. Ich glaube, da stimmen mir sehr, sehr viele Leute zu. Ich wollte nur darauf hinaus, so ein Jacob Johnson ist einfach kein Flag-Footballer. Also der wird auch keiner mehr, wahrscheinlich. Er ist einfach nicht der Body-Typ dafür so. Und ich finde es gut. Ich sage immer, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und ich habe mich auch über die Eleni gefreut. Ich bin noch mit ihr nach dem Camp zurückgefahren. Haben uns unterhalten und so und sie ist halt eine Athletin durch und durch.
Ja.
Das merkt man. Muss halt Flag Football spielen lernen. Das kann man so einfach sagen, ne? Aber sie ist halt eine Athletin und ich glaube schon, dass solche Sportler total wichtig sind für uns gerade. Auch, ich sage auch immer so Handballerin, Basketballerin, also Quereinsteiger sind total wertvoll, weil ganz, ganz viel aus dem Basketball wird im Football angewendet. Die ganzen Releases, das sind alles Basketball-Moves. Und ich glaube, das ist gut für unseren Sport, dass wir die Aufmerksamkeit kriegen und dadurch auch die Athletinnen kriegen. Und klar, ich möchte meinen Spot irgendwie behalten und auch irgendwo 228 bei Olympia dabei sein. Aber ich sage mir dann immer, ja, dann sollen die kommen. Die können ja gerne zum Tryout kommen. Ich trainiere auch weiter. Ich bleibe ja auch nicht auf der Stelle stehen oder so. Und ja, dann muss man halt einfach weiter an sich arbeiten. Und
4 Jahre sind ja auch noch eine ganze Zeit. Also das muss man auch dazu sagen.
Ja, ist lang. Ja.
Ich hatte dir so ein bisschen die Aufgabe gegeben, mal zu sagen, was sind denn für dich, um die beiden Themen beizubringen, wenn du von den Chiefs jetzt ein Flag-Football-Team draus machen würdest, wer wären die Spieler, die für dich dabei wären? Du hast eben gerade schon, ich finde das Jacob Johnson ganz schön, ich habe so gut nachgedacht, so ein Slot-Receiver könnte ich mir aus ihm jetzt auch noch vorstellen, wenn er hart arbeitet und ein bisschen seine Sachen ändert, aber er wird natürlich niemals dieser Typus Receiver sein, den du brauchst, weil im Prinzip hast du in der Offense fast nur Quarterbacks und Receiver in irgendeiner Art und Weise beim Flag Football. Du hast einen Center, aber der wird ja auch zum Receiver, also auch der ist ja eine andere Rolle. Und weil du gar nicht blockst, du blockst schon, aber eben nicht in der Art und Weise, sondern eher dadurch, dass du im Raum stehst, als dass du jetzt jemand anders berührst. Und es ist ja der Defensive so ähnlich. Auch da hat man ja eher dann in irgendeiner Form ein bisschen Pass Rush, den Blitzer, und du hast ansonsten relativ viele Cornerbacks und Safeties, wenn du es so siehst. Was für Spieler würdest du da haben wollen?
Also, du sagst ja so, Jacob Johnson auf vielleicht Slot Receiver. Ich sag keine Chance. Ich habe mir Gedanken gemacht. Ich hab nicht mal Travis Kelce mit dabei. Weil ich einfach sage, er ist nicht schnell und shifty genug, um Flag Football zu spielen. Deswegen, also ich habe zum Beispiel in der Offensive reine Receiver und einen Running Back auf Center. Und in der Defense habe ich nur die Beef. Also mit Linebackern oder D-Line. Ja. Brauchen wir erst gar nicht anzufangen. Ja, deswegen, in der Offense habe ich halt klar QBs, Mahomes. Und Receiver habe ich, Hollywood Brown war noch nicht da, aber den würde ich auf jeden Fall reinnehmen, weil der ist super schnell, shifty und so, perfekter Receiver für Flag. Kadarius Toney, super shifty. Rashee Rice. Und ich hatte eigentlich noch McCole Hartman, aber den würde ich durch Hollywood Brown ersetzen. Und ich würde Jerick McKinnon auf Center spielen lassen, wenn er snappen lernt, weil ich finde, für diese kurzen Passrouten. Das macht er ja auch in der Chiefs Offense super.
Ja.
Ja, ist, glaube ich, ein guter Typ dafür. Und den könnte man Ananis, glaube ich, ganz gut einsetzen. Ja. Genau, das wäre so meine Offense. Und Defense würde ich nehmen, ja, Justin Reed, DB, McDuffie. Ich hatte Snead mit drin.
Der ist leider weg.
Der ist einfach gegangen.
Ich befürchte, dass McKinnon weg ist, ehrlicherweise. Ja, genau. Ich glaube, der retired nach der Saison jetzt, aber.
Echt? Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Aber ich glaube, haben wir schon announced? Ich glaube
nicht. Nee, also er ist gerade Free Agent, also wenn man es gemein nimmt, aber ja.
Ja, okay. Ja, dann muss ich den. Dann darf man Cole Hartman für ihn centern. Ja. Nee, aber genau, ja, Sneak wollte ich eigentlich mit dabei haben, als Safety oben drüber, aber naja, ne? Genau, da hatte ich noch Mike Edwards und ich wollte Joshua Williams.
Auch nicht mehr bei den Chiefs, zu Mike Edwards, leider Gottes.
Was habe ich denn hier verpasst? Stimmt!
Der ist auch gewechselt.
Vor zwei Wochen, ne? Ja.
Aber also.
Ja, dann haben wir ein bisschen was zu tun, um meine DBs mir zurückzugeben. Für mein Flag-Team, ja.
Aber ich glaube, die Mischung Jalen Watson, Joshua Williams und McDuffie sind schon stark. Ich hätte eben so ein, zwei Sachen, die ich glaube, ein Spieler, der unfassbar gut reinpasst, der leider Gottes die ganze Saison verletzt war, Nazee Johnson, hat eine Preseason gespielt, die sensationell war, der ist wieder fit.
Stimmt.
Der ist auch unfassbar schnell. Ja. Weil ich glaube gerade in der Defense bei Flag Football können diese typischen Special-Teams-Cornerbacks unfassbar gut spielen, weil die einfach wissen im Traffic, wie muss ich ausweichen, wo muss ich hin, wie reagiere ich drauf. Ja. Und ich glaube, der war ja so ein bisschen auch der stärkste Gunner, den der Special Teams Coach gesehen hat, Dave Toop. Und ich glaube, das wäre so eine Z. Johnson, wäre so ein typischer Blitzer, den du sehr, sehr gut einsetzen könntest da auf der.
Ja, ich hatte Williams im Kopf als Blitzer, ja. Joshua Williams, einfach weil er sehr groß ist auch. Also ja. Sehr groß. Also er ist auf jeden Fall größer als viele andere Starting DBs von denen. Aber zum Beispiel auf so Special Teams und so hatte ich gar keinen Blick drauf, aber ist natürlich auch ziemlich schlau.
Und genauso Jamari Connor, also auch den würde ich mir da sehr, sehr gut vorstellen. Ich hatte darüber nachgedacht, gerade ob ein Linebacker interessant sein könnte, aber wahrscheinlich, wenn als Blitzer überhaupt, also so ein Drew Tranquil, der wirklich so ein Kraftpaket ist, der kann auch Coverage mit dem Tight End mitlaufen. Ist natürlich von einem Receiver wahrscheinlich überfordert.
Ich glaube, so Receiver und DBs, die sind da schon am besten aufgehoben im Flag Football. Ich sage jetzt nicht, dass ein Linebacker das nicht spielen kann. Geht bestimmt auch. Man muss sich dann halt ein bisschen anpassen im Endeffekt. Ich sage immer so, es war irgendwo der gleiche Sport, aber irgendwo auch gar nicht. Also das Movement am Ende, gerade vor allem Movement after Catch, das ist so anders. Und ich glaube, dass das wissen gar nicht viele so krass. Also die denken sich halt so, ich renne einfach schnell, fang Ball und dann fertig. Aber das, was so nach dem Catch passiert, das ist nochmal eine ganz andere Nummer beim Flag-Programm.
Das ist ganz witzig. Wir hatten ganz am Anfang des Flag-Programms in Deutschland, hatten wir Sebastian Vollmer da bei einer Schule in Hamburg. Und der hat dann hat den Ball und sollte sozusagen mit dem Ball an Spielern vorbeikommen. Und das waren 11-, 12-jährige Kinder. Und er hat es nicht geschafft. Am Ende ist er voll in einen reingelaufen und also wirklich, Sebastian Vollmer ist umgefallen mit 2 Meter, war es auch immer groß. Jetzt nicht mehr ganz das Kampfgewicht von den Patriots, aber trotzdem war das sehr amüsant zu sehen, wie der einfach völlig scheitert da dran an so jemandem und versucht dann irgendwie mit einer Drehung vorbeizukommen. Keine Chance. Also ich glaube, es ist schon was anderes. Ich hätte so trotzdem gerne Travis Kelce, glaube ich, bei dir in der Offense gesehen, einfach weil die Größe, glaube ich, einen Unterschied macht. Also wenn du eben immer so ein Sicherheitsding hast, um zumindest 5, 6, 7 Yards nach vorne zu kommen. Ich glaube, du musst bei 3 versuchen, 10 Yards schaffen, oder wie ist das die Regelung? Da ist es, glaube ich, schon nochmal hilfreich.
4 Versuche, 10 Yards.
Dann ist die amerikanische Version, ist 3 Versuche und, glaube ich, in denen das zu schaffen. Aber es ist so, glaube ich, da kann ja so ein Travis Kelce, der dann 2 Schritte macht und dann doch einen Tick Separation hat, schon nochmal helfen, könnte ich mir vorstellen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch überlegt, muss ich wirklich sagen, ich habe lange überlegt. Vor allem auch, weil er so spontan ist. Also der wirft einfach mal lateral irgendwo hin. Das geht ja leider im Flag nicht.
Der würde bei euch ganz gut funktionieren, wenn in dieser Scramble haben mehrere Quarterbacks-Offense.
Ja. Ja. Ich habe lange überlegt, wenn ich dann da reinschicken könnte, der dann von hinten noch einen Pass werfen kann. Aber der im Endeffekt können die das alle.
Ja.
Der ist dann nicht so ein perfekter Pass wie so ein Pass von Mahomes, aber ja, wenn dann jemand wide open ist als Receiver, dann bringen die trotzdem den Pass an. Ja, aber Travis Kelce ist definitiv einer, was so spontane Aktionen angeht, einfach stark, weil der auch einfach schon so lange in der Liga ist. Das muss man einfach mal sagen. Der ist einfach so routiniert und wenn alle ein bisschen gestresst sind, ist er einfach immer noch entspannt und macht sein Ding.
Definitiv. Vielleicht da nochmal ganz kurz bleibend, um das Taylor Swift-Thema zumindest nochmal abzuhaken. Wie ist es für dich als Flag-Football-Spielerin? Weil ich habe es erlebt, dass in meinem Freundesbekanntenkreis Leute wussten, wer die Chiefs sind, wegen Travis Kelce und Taylor Swift. Ist das bei dir auch so? Hat das einen Effekt? Weil ich finde das immer so absurd. Ich glaube, das ist der größte Marketing-Effekt der NFL der letzten 10 Jahre, ist diese Partnerschaft. Kriegst du das mit? Wissen Freundinnen von dir, Bekannte von dir in irgendeiner Form, dass du jetzt, was du da machst, und können das nachempfinden?
Also viele Freunde von mir, ich bin jetzt ja schon ein bisschen eine Weile dabei, die wissen eh, was ich mache so und was das alles ist. Aber ich hatte letztens eine super witzige Situation. Eine Freundin von mir ist halt totaler Swiftie. Und die hatte mit Football gar nichts am Hut. Die wusste, dass ich spiele, aber das war's auch. Also NFL oder so, wusste sie nichts. Ne? Und dann saßen wir in der Cafeteria an der Uni und dann meinte sie so, übrigens, Pia, ich kenne jetzt einen NFL-Spieler. Ich so, lass mich raten, Travis Kelce. Die so, ja, und ja, total witzig. Also, ja, natürlich. Also, ich muss sagen, mich hat es irgendwann schon genervt. Immer wieder, bei jedem Spiel wurde halt darüber geredet, ja, ist jetzt mal gut. Aber wie du sagst, also...
Mir tat Mona Stevens ein bisschen leid, die jeden Tag bei Punkt 6, Punkt 9, Punkt 12 keine Ahnung, wie oft über Travis Kelce reden musste. Das war so ein bisschen für mich das Moment, wo ich dachte, okay, also du siehst dich als Quarterback der deutschen Nationalmannschaft, bist irgendwie Football-Expertin, und worüber redest du über die Liaison von den beiden? Das ist vielleicht auch ein bisschen too much dann. Ja. Aber wenn der Sport so Fans gewinnt, ja, halt meinetwegen.
Ja, eben. Also ich meine... Ich will nicht wissen, also die haben es ja zwischendurch mal gesagt, wie hoch die Frauenquote angestiegen ist, die halt die Spiele gucken.
Das war in den USA aber immer schon. Also ich habe damals mit Lara Krug, der Marketing-Chefin der Chiefs, geredet, die meinte damals schon, die sind bei 50% Frauen im Stadion. Und das ist auch so. Also du bist am Arrowhead, okay, und das ist also ganz viel Familien, ganz viel Frauen, die auch irgendwie als Gruppe da sind und so weiter. Das ist gar nicht, also in Deutschland sind wir einfach bei 80% Männern, muss man sagen.
Ja, leider. Aber ja, ich glaube aber die Sache mit Taylor Swift kann das halt auch nochmal schiffen. Also ich glaube, da haben schon viele, viele weitere, vor allem halt Frauen, einfach die Aufmerksamkeit darauf bekommen. Einfach durch Taylor Swift, aber dafür ist es super. Also sollen die gerne weitermachen, wenn dadurch mehr Leute Football gucken. Ich finde es cool.
Definitiv. Vielleicht ein letztes Thema noch, weil das gerade letzte Woche passiert ist und ich das spannend finde, deine Meinung als aktive Spielerin zu haben, so ein bisschen die NFL-Regeländerungen, die gekommen sind. Es gibt insgesamt 12 Änderungen. Es gibt Sachen, die wirklich relativ schnell abgehakt sind. Ganz spannend finde, ist, dass Teams eine dritte Challenge kriegen, wenn eine der ersten beiden erfolgreich war. Ich glaube, das ist ein No-Brainer, macht total Sinn und hilft, dass man eben am Risiko eingeht, mal eine Challenge zu werfen und dann einfach nicht bestraft wird dafür, dass der Schiedsrichter Fehler gemacht hat. Siehst du genauso, oder?
Ja, auch vor allem, weil also die Schiris sind halt nicht perfekt und die übersehen manchmal Dinge, und warum dann nicht noch eine Challenge zur Verfügung haben, macht das Spiel fairer, keiner meckert mehr hinterher. Deswegen, also bin ich voll dabei.
Genau, dann gibt es kleinere Änderungen, die, glaube ich, fast keiner von uns wirklich mitbekommt. So ein bisschen wie mit größeren Fouls umgegangen wird, wenn beide Teams einen Foul gemacht hat, wenn sich die Possession ändert. Ich glaube, da können wir, glaube ich, fast überspringen. Dieses Ruling of a Passer down by contact or out of bounds before throwing a pass als reviewable play. Also es gibt so ein paar Plays, die jetzt in dem Moment wieder reviewable sind. Gerade auch Game Clock expired. Das ist ja so ein Thema, was man ganz oft hat, dass die Game Clock runterläuft und man dann nichts passiert und alle wundern sich, dass das jetzt reviewable wird und damit eben auch fairer behandelt wird, völlig, völlig klar. Dann gibt es einmal dieses, ich glaube, das ist für dich spannender, den Ban des Hip-Drop-Tackles für alle Chiefs-Fans. War damals die Verletzung in den Playoffs davor, als Mahomes dann den High-Ankle-Sprain daraus genommen hat von den Jaguars. Das war ein Hip-Drop-Tackle, also man fängt an, mit beiden Armen die Hüfte des Gegners zu umfassen und rutscht dann sozusagen an den Beinen runter und dabei das Risiko, dass man auf der Hacke landet und das Bein oder der Fuß überdehnt wird, ist riesengroß und glaube ich, gibt es ganz viel, ich glaube auch, wie heißt denn noch der Tight End von den Ravens, Mark Andrews, ich glaube auch der ist an so einem Hip-Drop-Tackle, hat er sich den, ich weiß nicht, ACL, MCL gerissen, also auch eine sehr schwere Verletzung gehabt. Also es gibt schon eine unzählige Anzahl an, und auch der Prozentsatz ist relativ hoch. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es über 5% der Hip-Drop-Tackles führen zu einer Verletzung, glaube ich, habe ich mal gelesen. Und dazu sieht man eben, das ist schon eine Tackle-Art, die sehr, sehr gefährlich ist. Pia, du bist trotzdem nicht ganz glücklich drüber, oder?
Nee. Also, ich finde, es kommen ja immer wieder neue Regeländerungen mit hinzu, die vor allem die Defense betreffen. Hatten wir über die letzten Jahre immer wieder. Ich finde halt, ja, ist irgendwo, die Regel kommt irgendwie zurecht mit rein, vor allem wenn man sich die Percentage anguckt, wie viele Verletzungen entstehen. Ich verstehe den Hintergrund und ich verstehe auch, warum es gemacht wird. Aber mein Problem ist halt einfach, wie soll die Defense noch Tackles machen? Also ist ja, wenn man jetzt 1-gegen-1 gegen einen Receiver ist, zum Beispiel der Running Back im Open Field, ist dieser Tackle, den Tackle überhaupt zu machen, schon unglaublich schwer. Also den muss man erstmal machen. Und dann muss man sich jetzt noch überlegen, wie mache ich den, weil sonst kriege ich eine Strafe. Und ich finde halt, es wird für die Defense immer schwieriger zu tackeln und es geht immer mehr so, habe ich das Gefühl, dahin einfach, dass wir die NFL auch alles in Richtung Offense schiebt. Das wird für die Offense dadurch natürlich, meiner Meinung nach, wird es auf jeden Fall einfacher, auch Big Plays zu generieren, diese Tackle zu brechen und dadurch halt ein Big Play zu generieren. Ich finde, man sieht das schon ganz, ganz oft, wenn Quarterbacks laufen, dass die Defender dann einfach teilweise ein bisschen zögerlich sind oder zurückziehen und dadurch der Hit nicht sauber gemacht wird und der dann quasi den Tackle brechen kann. Einfach weil ja quasi so die Gefahr zu groß ist, dass man ja dann eine Strafe dafür kriegt, dass man den Quarterback völlig aus dem Leben schießt, so, weil es halt der Quarterback ist. Und ich glaube halt, ja, es wird jetzt immer schwieriger und wir werden mehr Punkte sehen, definitiv. Also ich bin ja auch, ich gucke gerne, also ich sehe gerne ein Spiel mit vielen Punkten, so unterhaltsam, aber es ist halt für die Defense weniger
schwer. Aber es ist ja fair, weil es in beide Richtungen meines Erachtens nach geht und ich glaube, dass die Verletzungen die Liga am meisten schädigen. Also wenn die großen Stars ausfallen, weil sie eben so verletzt werden, ist das, glaube ich, das, was du am wenigsten möchtest. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr ein Rekord war, aber es sind ja weiterhin unfassbar viele Quarterbacks im Einsatz, was einfach nur bedeutet, dass sich viele verletzen und dann Backups kommen und dann Backup vom Backup und dann noch das Backup. Und Josh Dobbs darf bei jedem Team einmal spielen. Also es ist am Ende ja schon so, dass da unfassbar viele Verletzungen da sind. Ich glaube, das ist die eine Geschichte. Die andere, und deshalb wundert mich, dass du da so gegen bist, ist für mich, es geht natürlich immer weiter in Richtung Flag Football. Also meine persönliche Meinung ist, dass wir in 20 bis 25 Jahren kein Tackle Football mehr haben, weil die Verletzungsgefahr, und zwar dann noch wegen dem Kopf und CTE und Co. Aber es ist am Ende, die Richtung ist ganz klar, wir wollen mehr Spiel und wir wollen weniger Verletzungen, wir wollen weniger auch langfristige Schädigungen am Körper haben. Und da ist sowas, glaube ich, eben Teil dessen. Und von daher, wie vor ein paar Jahren die Sack-Rule, wo du nicht mit vollem Gewicht auf dem Quarterback landen kannst, die kriegen das hin, die trainieren das oft genug und die werden andere Möglichkeiten der Tackles finden. Also dann nicht eben nicht runterrutschen, sondern zur Seite wegreißen oder so. Aber also ich glaube, wenn du mit beiden Händen, Armen, und das kennst du besser als ich, da ganz klar neulich, kann ich mir vorstellen, dass diese Freaks und diese Monster an Spielern in der Lage sind, auch anders Themen zu stoppen. Wenn du schon beide Arme um die Schulter, also da gibt es natürlich Möglichkeiten, wo es nicht geht, aber dann lässt du dich eben nicht runterfallen, sondern reißt die zur Seite weg. Also ich glaube, am Ende ist das immer ein bisschen Training, wie du tackles, wie du rangehst. Und es gibt ganz wenige Momente, wo es nicht anders geht, weil du eben zu weit hinten bist und weil du Schwierigkeiten hast. Und dann ist es eben ein Big Play. Punkt.
Ja, also natürlich gibt es andere Wege, aber also ich denke mir halt so, zum Beispiel, wenn man sich von Josh Allen anguckt, der Junge ist massiv, der ist zwar ein Quarterback, aber das ist der massiver Runner, wenn er anfängt zu laufen. Und so ein kleiner DB, der reißt nicht zur Seite.
Ja, aber was muss passieren, damit Josh Allen in die Secondary kommt und gegen den Cornerback spielt? Also da ist ja schon so viel schiefgelaufen in der Offense, ehrlicherweise.
Ja, aber, ja, na klar, aber er läuft ja schon oft.
Klar.
Also wenn man sich so die Bills-Spiele anguckt, hat man das schon, dass er oft als Runner auch downfield auf einmal unterwegs ist und er auch von DBs irgendwo getackelt wird. Und das ist halt dieser Punkt, den ich kritisch sehe. Weil dann sind es keine 30 Yards, dann sind es 60 Yards am Ende.
Ja, aber dann kannst du ihn noch tackeln und dann kriegst du neues First Down und minus 15 Yards. Das ist dann besser, als die 30 Yards zu nehmen.
Ja, das stimmt. Ja, aber ich glaube, im Endeffekt, da streiten sich jetzt die Leute drüber.
Ich glaube, das wird die ersten 3 bis 5 Spieltage, wird das unfassbar großes Thema sein. Und irgendwann poppt das weg und irgendwann ist es dann in Ordnung.
Genauso wie mit den Sacks, das war genau so ein Ding. Also das war halt ganz am Anfang, haben sich viele darüber beschwert. Da war ich noch so eher auf der Seite, ja, es ist gut, dass es gemacht wird, weil ja einfach Verletzungen minimieren. Ich bin auch völlig dabei, dass man Verletzungen minimieren soll. Also es soll jetzt irgendwie nicht falsch rüberkommen, aber ich finde halt momentan, es wird immer schwieriger für die Defense und ja, es war halt so der nächste Step so.
Ja.
Ja. Aber ich glaube auch so 3-4 Wochen, ein paar Spieltage, dann ist das Ding auch wieder quasi durch und alle haben sich dran gewöhnt und dann ist es nun mal so.
Eine weitere ganz große Regeländerung ist der Kickoff, der, glaube ich, extrem spannend wird, weil jetzt wirklich, glaube ich, 22% der Kickoffs wurden noch returned, der Rest wurde nach hinten weggelassen oder einfach hingelegt. Die NFL würde gerne wieder mehr Kickoffs haben und hat jetzt ein bisschen die XFL oder auch die ELF-Regeln adaptiert und zu sagen, hey, die stehen sich eben 5 Yards gegenüber, die beiden Teams, außer der Kicker, der vom gleichen Punkt kickt, wie es bisher da ist, und der Returner, der drauf wartet, und sobald der Returner den Ball gefangen hat, ich weiß gar nicht, ob es in einer 10-Yard-Linie ist oder wo ihn dann fängt, aber circa 5 bis 10 Yards sozusagen normalerweise, dürfen die anderen beiden Teams aufeinander gehen. Ich glaube, stehen an der 30- und 35-Yard-Linie, wenn ich es richtig im Kopf habe. Damit hast du natürlich so ein bisschen das Thema, dass der Returner sehr viel Geschwindigkeit aufnimmt. Die Spieler können gar nicht so viel Geschwindigkeit aufnehmen, weil sie 5 Yards später schon den Gegner treffen und damit eben aber auch viel besser was freiblocken können. Also da wirklich insgesamt Gassen frei zu blocken, ist, glaube ich, viel, viel einfacher, als es bisher ist, wo diese ganzen Gunner einfach angerannt kamen in höchster Geschwindigkeit und fast nicht zu stoppen waren. Freut dich das? Glaubst du, wir sehen viel mehr Return-Touchdowns jetzt?
Definitiv. Also man hat das schon in ELF gesehen. Da geschehen einfach viel, viel mehr Big Plays. Einfach, weil man auch, ich finde, man kann da ein bisschen taktischer wieder rangehen, also mehr als vorher. Einfach, weil man je nachdem, wie man blockt, vielleicht auch einfach wen gehen lässt und dann halt ein gutes Gap aufblockt für den Returner, da einfach ein Big Play kreieren kann. Und ich finde halt auch total gut, dass die zwingen jetzt quasi die Teams, die Bälle zu returnen, weil ich weiß nicht ganz genau, wie die Regeln sind, aber ich glaube, wenn die ja in die Endzone kicken, kommt der Ball ja auch viel weiter nach vorne.
Ich glaube, die 30-Yard-Linie kommt da. Vorher waren es 25, also 5 Yards weiter nach vorne.
Genau, und wenn die zu kurz kicken, wird es, glaube ich, noch schlimmer.
Klar.
Die werden ja quasi jetzt schon fast gezwungen, die zu returnen, damit es einfach besser wird.
Das heißt also, die Teams, die einen Kickoff machen, werden nicht mehr hinten durchschießen. Also Batka wird den Ball nicht mehr irgendwo ins Publikum schießen, sondern die werden den kurz legen lassen, dass er returnable ist, weil du sonst auf die 30-Yard-Linie automatisch kommst, was natürlich schwieriger ist.
So.
Und dass der Ball kurz kommt, ist er natürlich eben auch viel interessanter, ihn zu returnen, weil du viel mehr rausholen kannst. Also am Ende ist das ein Win-Win auf beiden Seiten in irgendeiner Form. Was ganz spannend ist, dass die Chiefs einen Rugby-Star, wirklich einen Star, also der ist gar nicht so alt, aber der hat von 19 bis 23 4 Jahre lang Rugby gespielt, auf Profiniveau, hat Weltmeisterschaften gespielt, ist unfassbar schnell, also hat eine höhere Höchstgeschwindigkeit, als Tyreek Hill hatte. Louis Rees-Zammet wird als Running Back und Wide Receiver gesehen bisher, hat einen 3-Jahres-Vertrag bekommen, was nicht bedeutet, dass er 3 Jahre da bleibt, kriegt ein bisschen garantiertes Geld, aber relativ wenig. Das tut am Ende nicht weh, weil es eben wahrscheinlich nicht in diesem 53-Mann-Kader drin ist. Von daher, ja, der kriegt Geld, aber kann man vernachlässigen für den Salary Cap. Was aber ganz spannend ist, dass der eben diese Höchstgeschwindigkeit hat und viele sagen, das haben die Chiefs gemacht, weil sie eben der Kickoff-Regel entgegenkommen und damit jemanden haben, der unglaublich gut da reingehen kann. Das andere ist, du brauchst eigentlich viel Tight Ends, weil du brauchst viel mehr Blocker, die eben wirklich was frei blocken können. Auch da sind die Chiefs ganz potent und haben mit Irv Smith Jr. sich auch noch einen neuen Tight End geholt in der Offseason. Wie schätzt du das ein? Werden wir die Chiefs als, also auch Rugby ist ja nochmal ein anderer Sport, aber geht natürlich sehr um was Ähnliches, mit hoher Geschwindigkeit an Menschen vorbeirennen zu können, sich schlecht tackeln zu können. Ist das was, wo man davon ausgehen kann, dass der Typ spannend wird für die Chiefs und die Liga?
Ich glaube nicht im ersten Jahr. Also der hat ja noch nie Football gespielt. Klar hat er eine gewisse Geschwindigkeit, aber ich glaube, wenn man sich auf die vergangenen Jahre anschaut, die ganzen Spieler von diesem IPP-Programm, wie viele dann wirklich in der Liga gespielt haben, ist ja ein Bruchteil von dem, die dann gesigned wurden im Endeffekt. Also
na, es gibt eben unfassbar gute Beispiele. Mailata, ich glaube Left Tackle bei den Eagles, unfassbare Karriere. Jacob Johnson, glaube ich, auch sensationelle Karriere gemacht. Es gibt schon so ein paar, die sich richtig, richtig durchgestartet sind.
Total.
Und also für mich ist das eben spannend, weil es fast keine richtigen, so auf diesen Ballpositionen, die irgendwie da sind, da gibt es einfach fast niemanden.
Das ist es halt. Meistens sind es halt irgendwie Tackles oder Fullbacks oder so. Aber diese Skill-Position, das ist ja, also das heißt ja nicht ohne Grund-Skill-Position. Und die Amis spielen das halt, seitdem die 4, 5, 6 Jahre alt sind. Und das ist, da spielt so viel rein. Und ich glaube schon, dass es potenziell eine Möglichkeit ist, ihn als Returner einzusetzen, vor allem mit der Geschwindigkeit. Aber ich bin da jetzt nicht so vorherrlich und sage so, ja, der spielt auf jeden Fall, der muss jetzt erstmal, ich glaube, sein Step ist erstmal irgendwie ins Team kommen. Ich glaube schon, dass wir den in der Preseason vielleicht sehen werden, vielleicht auch als Returner. Und dann hat man schon mal so eine Idee davon, wie das Ganze aussehen könnte. Aber ja, ich glaube, der muss erstmal ankommen und dann wird er in den Camps, wird sich zeigen, ob der sich da durchsetzen kann oder nicht. Aber ja, als Receiver oder Running Back ist schon hart, glaube ich, da wirklich Fuß zu fassen in der NFL.
Sehr, sehr spannend. Wen siehst du denn sonst? Da ist Kadarius Toney jetzt der prädestinierte neue Returner, weil durch die Geschwindigkeit, die der hat, durch die Haken, die er machen kann, also wir erinnern uns alle bei dem 2022er Super Bowl hat der, glaube ich, 30, 35 Yards geholt mit Return, hat damit das letzte entscheidende Play mehr oder weniger vorbereitet. Ist das jetzt die Rolle, die er dann bekommen wird, aus deiner Sicht?
Kann schon sein. Also ich glaube auch irgendwo, dass er sich so ein bisschen das Vertrauen vielleicht wieder zurückarbeiten muss. Wäre perfekte Möglichkeit für ihn. Aber rein vom Spielstil auf jeden Fall. Also super shifty, super schnell. Wenn er da ein paar gute Blocks hat, denke ich schon, dass er da viele, viele Big Plays generieren kann. Also definitiv jemand, den man da hinstellen könnte. Jetzt allein von der Geschwindigkeit könnte man auch mit McCole Hartman vielleicht argumentieren, aber ich finde erst im Vergleich zu Toney einfach nicht so shifty unterwegs. Ich glaube, er wäre da besser.
Ja, das ist, glaube ich, eine hohe Endgeschwindigkeit am Ende. Aber aktuell auch Free Agents, von daher weiß man nicht, ob er denn wieder zurückkommt.
Die holen ihn wieder.
Ich glaube, er hat den ganz großen Vorteil, was wir immer nicht sehen, dass er das Playbook eben perfekt kennt. Und damit kann er kommen und dann direkt was verändern. Ja. Und ich glaube, also jetzt, wo wir aufnehmen, gibt es die Situation mit Rishi Rice und einem Unfall, von dem man nicht weiß, was da jetzt rauskommt. Kann auch gut sein, dass der gesperrt wird in irgendeiner Form, dass der im Worst Case sogar ins Gefängnis muss. Ist wirklich völlig unklar, ob er involviert ist, ob er nicht involviert ist. Aber das verschärft die Wide Receiver und damit ja auch die Returner-Situation bei den Chiefs nochmal eklatant. Richie James ist auch ohne Vertrag erstmal Free Agent, weiß man auch nicht, ob er wiederkommt. Und ich glaube deshalb, also diese Returner-Thematik könnte unfassbar interessant werden, weil da kommen noch so ein paar. Nico Rubio, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, auch ein Free Agent, Undrafted Free Agent, der sich verletzt hat letztes Jahr, in der Preseason sensationell gespielt, könnte interessant werden. Also ich glaube, dass diese Rolle des Return-Games aber einfach unfassbar viel größer wird und da einfach noch viel, viel mehr passiert, was wir jetzt aktuell noch gar nicht so richtig einschätzen können.
Ja, definitiv. Also ich glaube, da werden sich alle NFL-Teams auf jeden Fall anders vorbereiten. Jedenfalls, ja, wie du gesagt hast, also im Endeffekt fast alle Spiele, die ich gesehen habe, da wurde einfach kein Ball mehr returned. Also es gab einfach kein Return-Game mehr. Und ja, sie hat auch in der XFL gesehen, zum Beispiel, nicht nur in ELF. Also es macht es auf jeden Fall spannend. Und was ich halt auch gut finde, ist, du hast halt nicht mehr die extrem hohen Geschwindigkeiten, die aufeinander prallen. Du hast halt auch, wenn wir da wieder von Verletzungen reden, einfach dieses Verletzungsrisiko, was halt einfach geringer ist, weil die halt nicht mehr mit, keine Ahnung, wie viel Yards Anlauf aufeinander prallen. Also wird halt auch reduziert dadurch.
Und definitiv. Ich glaube, das ist ganz wichtig für die Liga, um so ein bisschen auch die Qualität weiterzuhalten. Ja, vielen, vielen Dank. Das war super spannend, ein bisschen über den Hintergrund zu hören, ein bisschen über Flag Football zu hören. Auch am Ende jetzt fast eine Stunde geredet. Ich glaube, die Regeländerung gibt noch ein bisschen Einblick, was dann auch auf die Chiefs zukommt. Ich glaube, dass die Chiefs eins der Top-Return-Teams werden, weil die so ein paar, also einmal Dave Toup als Special Teams Coordinator extrem gut ist, sie aber auch die Spielertypen haben, die helfen können. Und zwar mehr im Blocken als dann sogar im Return. Aber das könnte eine unfassbar spannende Nummer sein, dass man da eben nochmal, also die dritte Ebene des Spiels dann doch nochmal deutlich stärker rausholt, weil, also wir haben ja so ein bisschen die Historie von Dante Hall als Human Joystick und sowas wieder mehr sehen, solche Spieler wieder mehr sehen, die irgendwie in der Liga eine Rolle hatten. Devin Hester war es ja auch, ja. Und wie hieß der noch, der jetzt, das war gar nicht so lange her, müsstest du auch noch kennen, von den Chicago Bears, da war auch so ein kleiner unfassbarer Returner dabei, der Spaß groß, ein Running Back, der einfach unglaublich schnell drehen konnte. Supergeiler Spieler. Solche Spielertypen sind so ein bisschen verschwunden, weil sie einfach nicht mehr den ganz großen Impact hatten in der Liga. Aber ich glaube, das wird wieder deutlich, deutlich mehr und das bringt Spaß. Also gibt es schöne Highlight-Clips.
Auf jeden Fall. Also es wird mal wieder was Neues kommen in der NFL. Und ich glaube,
das, genau, wir beenden den Podcast immer normalerweise mit Marius mit einem Go Chiefs. Das müsstest du jetzt heute machen, weil ich habe ja, okay. Ich mache es am Anfang, deshalb er macht es immer am Ende. Jetzt okay. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr noch mehr über das Kingdom hören wollt, dann geht das im WhatsApp-Channel zum Beispiel, den ihr auf daskingdom.de findet. Wir haben einen Newsletter. Der Podcast wird auch in den nächsten Wochen mehr oder weniger alle eineinhalb Wochen erscheinen. Jetzt gegen Ende der Woche werden wir uns ein bisschen auf den Draft konzentrieren, über Wide Receiver sprechen, die möglicherweise da sind. So ein paar Namen, die ihr heute auch gehört habt, wie Mitchell oder Xavier Worthy, aber auch noch ein paar andere, die da wirklich interessant sind. Also da gerne dranbleiben, klickt die Glocke, folgt uns bleibt dann sozusagen dran, wenn ein neuer Podcast kommt. Ja, vielen, vielen Dank, Pia. Das war sehr, sehr spannend. Auch dir noch viel Erfolg in der Flag Football Nationalmannschaft. Ich glaube, da hören wir noch ganz, ganz viel. Und schön, dass du dabei warst. Und die letzten Worte gehören dann dir.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Für mich ein toller Podcast. Ich höre gerne auch mal rein. Also du hast gerade schon gesagt, hört auch mal rein auf jeden Fall und go Chiefs!